wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf Sie heute zu unserer nächsten Episode begrüßen. Und es wird meisterlich, so viel steht schon fest. Heute zu Gast ist eine Abordnung der Meistermannschaft aus der ersten OÖ-Liebest-Eishockey-Liga, also quasi der höchsten Landesliga Oberösterreichs. Wir sprechen mit und über die Askö Grizzlies Linz, die heuer erstmals in der Vereinsgeschichte den höchsten Landestitel holen konnten. Und dafür haben sich gleich vier Gäste bei uns am Tisch eingefunden. Ich darf begrüßen Meisterspieler Paul Böcker, Meistertrainer Thomas Dechel und die beiden Gründerväter des Vereins Alexander Palnik und Thomas Karl. Servus in die Runde.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Diese Folge ist unterstützt durch Liebest. Liebest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Black Wings, der Eishockeyakademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. So, und jetzt wollen wir einen kleinen Vorplan ausrufen. Wir werden beginnen mit dem aktuellen Anlass, dem Meistertitel. Dann wollen wir erfragen, woher der Verein kommt. Und im dritten Teil unseres Gesprächs klären wir ab, wo es in Zukunft hingehen kann und soll. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Und in diesem Sinne, los geht's. Hinter euch liegen natürlich turbulente Wochen und ein wahrscheinlich feierreiches Wochenende. Am Samstag wurde der Landesliga-Meistertitel in den VIP-Räumen der Eishalle gebührend gefeiert. Wie geht's euch, wenn ihr an diese Saison zurückdenkt? Beginnen wir mal mit dem Aktivsten in der Runde, mit dem Paul.
Ah ja, danke mal. Die Feier natürlich am Samstag war sehr ausgiebig.
Spürt man das in der Stimme noch ein bisschen?
Eventuell, ja. So ein Montag ist nie leicht. Wenn man zurückdenkt an die Saison, es war durchwegs nur positive Sachen. Wir haben neue Spieler dazu gekriegt, die sich super eingefügt haben. Wir haben ein unglaubliches, tolles Organisationsteam, das die Saison Ehres geleistet hat mit bis zu 1200 Zuschauern. Also es macht schon Spaß und schön zurückzudenken, immer wieder.
Herr Head Coach, wie ist dein Resümee?
Sehr erfolgreich natürlich, mit einem wunderschönen Abschluss. Aber ich glaube, wir haben nicht nur sportlich viel gelernt, weil ja, wir hatten sehr viele Siege. Dann kam ein bisschen der Hochmut, dann kam ein tiefes Tief. Und wir sind ja ganz kurz vorm Scheitern, haben wir es doch noch zusammengekriegt. Und ja, wir sind sehr glücklich, dass es so erfolgreich geendet hat.
Auf dieses Sportliche kommen wir gleich zu sprechen, aber natürlich ist es auch sehr, sehr interessant zu wissen, wie es dem Alexander und dem Thomas ergangen ist, die, wenn ich richtig bin, nicht aktiv mit auf dem Eis mitgewirkt haben in dieser Saison. Wie erlebt man so etwas? Wahrscheinlich nicht minder emotional.
Naja, Off-Eis ist immer schwieriger, weil man möchte mitwirken, man möchte da aktiv was beitragen. Natürlich als Vereinsfunktionär hat man dann andere Rollen, hat andere Aufgaben, dass man das die meisterliche Feier oder auch vor dem Weg zum Meistertitel mit Sponsoren etc., der Spielbetrieb, das ist immer allerhand zu tun. Aber es war sehr emotional und wie gesagt, am liebsten steht man da unten und würde irgendwie was beitragen nur dazu, dass man schneller sein Ziel erreicht.
Thomas, wie ist es dir gegangen?
Ja, es war ehrlich gesagt so, wir hätten gar keine Zeit mehr gehabt zum Spielen, weil die Organisation in dieser Saison also teilweise fast ausgeartet ist. Also wir haben Wochen gehabt, wo wir, glaube ich, 40 Stunden miteinander telefoniert haben, der Alex und ich, weil wir die speziellen Spieltage organisiert haben, wo wir so VIP-Veranstaltungen das erste Mal in der Saison gehabt haben mit unseren ganzen Sponsoren. Der Thomas Techl hat uns ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt verboten, diese Veranstaltungen zu machen, weil immer, wenn wir VIP-Veranstaltungen gehabt haben, haben wir verloren.
Der Thomas hat das gerade signalisiert quasi.
Wir haben ihn dann natürlich beruhigt und gesagt, nein, wir treten kürzer, wir machen das kleiner. Haben wir natürlich nicht geschafft. Wir haben dann halt die Band aufs Eis geholt und eine riesen Ansprache gemacht. Also das sind der Alex und ich. Und es ist auch ein Zeitpunkt erreicht, wo wir am Eis nicht mehr viel bewirken können. Und daher schauen wir, dass das rundherum passt und dass wir da einfach unseren Weg weitergehen. Und mit dem Weg schaut gut aus, es kommen mehr Leute in die Halle und wir haben super Sponsoren hinter uns. Also das ist, läuft alles in die richtige Richtung.
Wir werden auch dazu noch kommen in diesem Gespräch. Zuallererst, wir gehen einmal in die Saison hinein und eigentlich gleich ans Ende oder fast ans Ende des Grunddurchgangs. Thomas Techl, Herr Head Coach, was kannst du uns ganz kurz erläutern, wie die Situation vor den Playoffs für euch ausgesehen hat?
Ja, wir sind sehr, sehr erfolgreich in die Saison gestartet, haben eigentlich so ziemlich alles gewonnen am Anfang, haben bis zum letzten Saisonspiel eigentlich kein Match gehabt, wo wir nicht gepunktet haben. Und die Jungs haben ab November eigentlich nur mehr vom Meistertitel geredet, wo ich dann ein Verbot ausgesprochen habe, dass ich dieses Wort nicht mehr hören will, weil ich bezweifle, dass Red Bull Salzburg im Dezember über Meistertitel redet. Es geht einfach nur darum, die richtige Art und Weise zu trainieren und Eishockey zu spielen. Der Rest von ganz allein. Habe damals immer erwähnt, wie schnell Eishockey sich drehen kann, wie schnell sich knappe Siege in knappe Niederlagen wechseln können. Und ja, deswegen vor dem Playoff war alles super gute Dinge. Alle waren ganz oben. Wir waren Grunddurchgangssieger zum allerersten Mal. Also die Stimmung war am Höchstpunkt. Dann hat es halt 4 Tage gedauert, bis wir ziemlich weit unten waren.
Genau, denn begonnen hat eure Reise, nur dass wir es ein bisschen einordnen können, am 31. Jänner im Halbfinale gegen die Amstettener Wölfe und da gleich zu Beginn mit einem Fehlstart. Ihr habt das, wenn ich richtig informiert bin, das Heimrecht gehabt, nach einer 1-0-Führung aber die erste Partie aus der Hand gegeben und mit 2-3 nach Penaltyschießen verloren. Und eine Woche später, also knapp eine Woche später, seid ihr nach einer weiteren bitteren 2-3 Auswärtsniederlage sogar kurz vor dem Aus in der Best-of-Five-Serie gestanden. Paul, kannst du uns da mitnehmen, wie nach so einer guten Saison, wenn man dann zwei so bittere Niederlagen hinnehmen muss, wie war die Stimmung damals? Wie hat sich das angefühlt?
Naja, nach dem 0-2 in Amstetten war die Stimmung natürlich etwas am Boden. Also ich kann mich erinnern, ich bin normalerweise ein Mensch, der sehr viel Blödsinn redet im Bus. Und ja, da war ich dann ein wenig Schmähstart, die ganze Busfahrt nach Hause. Aber ja, wir haben irgendwo immer noch gewusst, dass wir das packen können. Und der Trainer hat uns ja dann richtig eingestellt. Wir haben dann das mit dem Sponsor damit lassen. Und das nächste Heimspiel war ja dann wieder sehr erfolgreich. Und ja, so schnell geht's, wie der Thomas schon gesagt hat, dass man auf und ab geht und Gott sei Dank haben wir das noch gedreht.
Thomas, Alexander, wie sehr leidet man da von außen mit, wenn man so eine gute Saison spielt und dann nach zwei unglücklichen Spielen vor dem Niedergang steht? Sportlich.
Es war im Prinzip, wie der Thomas gesagt hat, man hat gemerkt, dass ab November, Dezember in die Köpfe war, ja, was soll uns jetzt passieren? Wir haben am Stetten dann als Gegner im Halbfinale gegen die haben im Grunddurchgang 3-mal gewonnen. Da ist dann schon geredet worden, wir haben das dritte Spiel in Linz an einem Dienstag, aber das passt eh wieder als Karaoke im Rocks. Da können wir dann eh am Dienstag auch feiern, wenn wir dann 3-0 durchgegangen sind. Also solche Gespräche sind geführt worden. Und ich habe dann vorher an die Mannschaft glaubt, weil ich auch gewusst habe, was in einer steckt. Und speziell in Spiel 3 hat man auch gesehen, was in einer steckt. Und sie haben das wieder aufs Eis gebracht, was notwendig ist, um eine Playoff-Serie zu gewinnen. Und das schlimmste Spiel war für mich dann Spiel 4 in Amstetten, weil da bin ich auf der Tribüne gewesen. Ich bin dann das erste Mal nicht selber mit dem Bus gefahren, weil ich mir gedacht habe, ich brauche da ein paar Bier bei dem Spiel, weil sonst halte ich das nervlich nicht aus. Und es war echt so, es war ja bis zum Schluss, es war, ich weiß nicht genau, in der 54. oder so, irgendwo war dann einmal der Ausgleich zum 2-2. Und die Ränge sind explodiert. Wir haben da 150 Auswärtsfans in Amstetten mitgehabt. Und da, die Nerven in dem letzten Drittel, die sind blank gelegen. Aber ich war natürlich überglücklich und sehr stolz und froh, dass wir dann das Heimrecht nochmal geholt haben und dann in ein entscheidendes Spiel 5 gehen können.
Alexander, wie schaut's Wie hat es bei dir ausgeschaut?
Es war Katastrophen. Emotional auf, ab. Das, was der Thomas natürlich gesagt hat, als Funktionär, muss man ja groß denken. Man hatte ja ein Ziel. Das Ziel war der Meistertitel. Und dann hat man mal nicht verstanden, warum das Ziel auf einmal ins Wanken kommt. So solide Grunddurchgangssieger waren etc. Stimmt schon, man hat immer zwei Seiten. Man hat natürlich als Coach, man darf das nicht in die Spieler das verankern, aber als Funktionär musst du ja planen. Du musst deine nächsten Ziele, du musst den Verein verkaufen, du hast Sponsorengespräche etc. Du hast eigentlich viel rundherum, was auch die Organisation betrieben. Du musst immer planen. Und das war auch der Grund für uns, warum wir gesagt haben, es gibt gar kein Finale, definitiv. Und dann schon im kleinen Finale schon zum Wankeln gekommen. Und das war für mich persönlich die Katastrophe. Ich habe dann immer gewusst, so, ist das jetzt schon fertig oder nicht? Ja, war schlimm.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle wahrscheinlich in den Playoffs so ein bisschen. Ihr habt 3 Siege in Folge folgen lassen auf diese beiden Niederlagen. 8:1 daheim, 3:2, ganz knapp, wie du schon gesagt hast, Thomas, auswärts in Amstetten und 7:1 im Entscheidungsspiel. Wenn man so ein Comeback schafft, wie schaut die Stimmung in der Kabine da aus, Paul?
Wir haben ja verschiedenste Spielertypen in unserer Kabine und natürlich die einen sind schon ein bisschen was gewohnt, wie Marvin Liesch aus der Alps oder der Stefan Freundschlag vielleicht von der Bundesliga-Zeit. Ja, aber grundsätzlich das Ziel Meistertitel ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir haben ja, wie gesagt, schon am Anfang die neuen Spieler dazu gekriegt und haben dann schon gewusst, dass wir vielleicht doch etwas mehr erreichen können wie die letzten Jahre. Und ja, es war dann eine Genugtuung, dass wir das noch gewonnen haben, aber Amstetten hat uns alles abverlangt und es war nicht leicht.
Damit wart ihr schon einmal fix oberösterreichische Meister, also der erste Meistertitel war schon eingetütet und seit dem Finale Salzburg, den Salzburg Oilers gegenüber gestanden. Doch auch da hat es mit Komplikationen begonnen. In der Best-of-Three-Serie musstet ihr wie im Halbfinale das erste Spiel und damit das Heimrecht abgeben. 2:5, also wieder mit dem Rücken zur Wand. Wie sehr hilft es da, so ein Comeback schon einmal in denselben Playoffs geschafft zu haben, Herr Head Coach?
Also erstens einmal nochmal, was der Paul schon gesagt hat, echt Respekt an Amstetten. Also was die in den Playoffs geleistet haben am Eis, abseits des Eises, war einfach ein cooles Battle. Und das Niveau, das sie hatten, die taktische Leistung auch, die sie uns gegen uns gebracht haben, die haben uns einfach wirklich den Wind aus den Segeln genommen teilweise. Wir haben nicht so schlecht Eishockey gespielt. Also die haben wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau Eishockey gespielt. Und da muss man auch am Städten den Hut ziehen und sagen, absolute Bereicherung für die Liga. Und wir sind sehr, sehr froh, wenn sie nächstes Jahr wieder unsere Gegner sind. Zu Salzburg. Salzburg ist, seitdem sie jetzt seit 3 Jahren bei uns in der Liga sind, immer Top-Mannschaft, einmal Meister, einmal Finale, Spieltag noch verloren, jetzt wieder im Finale. Wir haben noch nie in Salzburg gewonnen gehabt in den letzten 3 Jahren, also ist eine Top-Mannschaft. Und ja, wir haben leider vor unserem ersten Heimspiel wieder einen VIP-Termin gehabt.
Aha, okay, der Blick geht in die organisatorische Ebene. Nein,
aber ich weiß, wie wichtig das ist und wir machen das nächstes Jahr einfach kontinuierlich. Einfach bei jedem Match, dann haben wir keine Ausreden mehr, wenn wir dann einmal was verlieren.
Im Grunddurchgang schon.
Genau. Ja. Und dann brauchen wir nichts Spezielles mehr für die Playoffs machen. Und nein, es war natürlich sehr mental trotzdem hart. Wobei ich eher glaube, dass das erste Finalspiel für uns mental hart war, weil so haben wir ziemlich gewirkt. Wir haben beim ersten Spiel komplett verunsichert gewirkt. Oder verunsichert ist das falsche Wort, hilft es mal, zurückhaltend. Abwartend, einfach schauend, was passiert. Also wir waren nach 40 Minuten 3-0 hinten und
schlussendlich war es ja 2:5.
Ja, es war 2:3, weil die letzten 2 waren empty net, genau. Und wir hatten Riesenchancen noch auf 3-3. Und wir haben aber erst im dritten Drittel zum Eishockeyspielen begonnen. Also wir waren einfach nicht da. Und danach in Salzburg haben wir gewusst, wir müssen ab der ersten Minute, so wie gegen Amstetten, es gibt jetzt kein Zurückhalten mehr. Danach hat es noch die legendäre Ansprache von Christian Ballnick gegeben. Und auf diese Ansprache hin, glaube ich, haben wir das beste Eishockey gespielt, was ich jemals in der Landesliga gesehen habe, von uns abgeliefert. Also wir haben 60 Minuten ein perfektes Eishockey-Match absolviert, haben das 2-1 und dann noch mit Empty Net knapp gewonnen, waren auch lang in Rückstand. Aber wenn ich ein Spiel aufzeichnen würde am Spielboard als Trainer, dann würde ich dieses Spiel hernehmen. Also da hat wirklich vom Vorcheck über die Turnovers, die wir kreieren, über die Chancen, die wir kreieren, über die Neutral Zone, wo wir enger Mann waren, über die D-Zone Coverage, da hat der Paul Böcker jeden Zweikampf im eigenen Drittel gewonnen. Also das sechs und alle Tage. Deswegen, nein, es war eines wirklich der allerbesten Spiele, was ich jemals gesehen habe, taktisch und eisläuferisch, kämpferisch von uns.
So, jetzt muss ich dir einmal den Wind aus den Segeln nehmen. Wir sind ein bisschen zu weit gegangen, weil da war sehr, sehr viel drin. Alex, dein Bruder Christian ist Vereinsobmann. Und du weißt jetzt natürlich, was ich nachfragen möchte und muss eigentlich. Wie religiös ist denn dein Bruder? was ist denn die kirchliche Schulung?
Also wir haben in der Familie nicht so einen religiösen Background, dass wir da zu Hause die Bibelverse auswendig lernen mussten, schon als Kinderalter. Nein, ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut, dieser Vers, wenn man sie dann wirklich einmal zerlegt und sie durchlässt, wirklich auf passt zu uns.
Wir müssen das kurz erklären.
Nein, natürlich.
Ja. Vor dem zweiten Finalspiel in Salzburg mit dem Rücken zur Wand, immer im Hinterkopf behalten, hat die Mannschaft eine besondere Rede von deinem Bruder bekommen. Ein Vers aus der Bibel ist da zitiert worden. Bitte, wie ist er zu dem Vers gekommen und was ist da vielleicht drin gestanden? Was hast du?
Das weiß ich nicht, ob er dann vielleicht einmal eine Sonntagsmesse besucht hat, okay, mit seinem Sohn, dass er es dort, aber ich glaube, es hat ihm begleitet, jetzt nicht nur, dass man es aus den Social Media, weil wir haben gerade erwähnt bei unserer Meistergala, dass ihm das schon mal dort auch untergekommen ist. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, der Vers aus der Bibel, den, was man super aufgreifen kann. Und aber leider nicht in meinem Kenntnis, ob er da sonntags vor lauter Verzweiflung gesessen ist oder an einem Wochenendabend und gesagt hat, wir brauchen irgendwas Spezielles für das Spiel. Aber es war legendär.
Es war legendär. Paul, wie hat man das miterlebt von der Mannschaft her? Du hast ja diese Rede live miterlebt quasi. Thomas, du nicht, glaube ich, oder? Doch, du auch? Okay. Ja, dann, wie war das?
Naja, nachdem ich liebe in Grille, so wie er bei uns genannt wird, seine Ansprachen. Und man weiß dann, er beschäftigt sich damit und er sucht sich das extra aus und schreibt sich das immer auf einen Zettel zusammen. Und ja, wir sind schon einiges gewohnt, aber wie er dann den Zettel rausgeholt hat und angefangen hat, diesen Vers zu zitieren mit wir sind die Herrscher, wir sind quasi die Stärksten und so weiter, da hat es mir so einen Grinser aufgezogen und es ist irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das war so zwischen, fassungslos. Genau, ich brich gleich ab oder was soll ich jetzt machen? Der dreht komplett durch. man hat einfach das wirklich gemerkt beim Rausgehen, dass da irgendwie eine besondere Energie ist. Vielleicht ist dadurch dann dieses gute Spiel zusammenkommen.
Ja, bei den Black Wings war es so Streaming damals, wenn man das in Erinnerung ruft. Warum nicht auch ein Bibel? Vers. Mit Beistand von oben und vor allem von den Rängen gelingt ein 4:1 Auswärtssieg, ein praktisch perfektes Spiel, wie wir gerade gehört haben. Da war in Salzburg, Vorsicht, Schenkelklopfer, wieder mal der Bär los. Paul, wie war das?
Ja, man kennt ja diese Salzburg-Auswärtsfahrten schon von den Black Wings, wo ich früher auch oft dabei war. Aber das ist echt irre, was da teilweise bei uns los ist, dass man, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, 160 Leute waren da, haben quasi einen kompletten Block im Heimsektor gefüllt von Salzburg. Und da fühlt man sich schon bestärkt, wenn man aufs Eis geht und in der Landesliga klopfen da 200, vielleicht nächste Saison dann, klopfen 150 Leute auf das Glas und feuern die an. Also das ist schon was Exklusives in der Landesliga, glaube ich. Also es pusht einen enorm.
Unter den Fans wahrscheinlich auch die beiden hier anwesenden Gründerväter, oder?
Natürlich, ich war mit dabei. Wir haben zwei Busse organisiert und sind mit zwei Fanbussen, also einer war Gemischtspieler und Fanbus und ein reiner Fanbus, sind wir da auftrickst in Salzburg und haben die Halle zum Beben gebracht. Wir haben seit einiger Zeit ein Trommlerpaar bei uns, die Gudrun und den Martin, und die machen natürlich aus dem Ganzen nur mal was Besonderes. Wir haben es in Amstetten gemerkt und auch in Salzburg wieder, die Trommler, die Heimtrommler oder die Heimtrompeten, was sie haben, das verstummt, wenn die Christis kommen. Und das war einfach in Salzburg wieder sensationell. Der Spielverlauf war wieder ähnlich wie Spiel 4 in Amstetten. Eins nur in Rückstand geraten durch ein blödes Tor, voll am Drücker und dann wieder zurückkommen. Also es war wieder so eine Nervenpartie, das letzte Drittel. Aber einfach zu sehen, was da bei uns abgeht und wie unser Auswärtssektor ausschaut, ist einfach nur traumhaft.
Alexander Böbers.
Ja, es war wieder emotional. Es war von außen ganz schlimm zum Anschauen, weil man steht immer so knapp vor dem Aus. Und das, was man wirklich auch, wenn man das Ganze mitbeobachtet, die ganze Reise mitgeht, es war immer das Mentale, glaube ich. Thomas, wenn du mir da recht gibst und wo der Christian vielleicht, mein Bruder, da mit seinem Bibelvers am Anfang aufgelockert hat, dann ist wieder ein bisschen so der Ruck gekommen. Wir waren immer eigentlich besser, gefühlt jetzt, sage ich jetzt nicht so mit den sportlichen Details und Kenntnissen, wie der Thomas hat, aber gefühlt haben wir immer gesagt, das gibt's ja nicht. Warum sind wir schon wieder hinten? Warum das? Und wie drehen wir das Spiel etc.? Und man steht draußen und muss an seine Jungs glauben. Und bis dann das erlösende Tor kommt, dann fällt dann die ganze Last. Und was toll war, ist das, dass man Christian Ladberg in Verbandspräsidenten dann zuschauen kann, wie er das Ganze wieder einräumt und die Reise geht in Linz weiter. Und das war, glaube ich, der Höhepunkt, der emotionale, die Freude neben dem Sieg, dass man sieht, oh, jetzt in Linz.
Das Ganze wieder einräumen, der Pokal,
Meisterpokal, natürlich.
Genau.
Der war schon aufbereitet.
Der war aufbereitet für Salzburg. Und ja, muss er einpacken, es hilft nichts. Ist aber auch würdig und recht, dass er oberösterreichischer Landesliga-Pokal vielleicht in Oberösterreich zumindest vergeben wird und dann an eine oberösterreichische Mannschaft geht. Genau. Thomas, es geht in ein Spiel 3 und Headcoach Thomas, muss man sagen. Wir haben ja zwei Thomasse am Tisch, oder?
Am Dom.
Genau. Es geht in ein Spiel 3. Alles entscheidende Spiel über die Serie, über die Meisterschaft. Wie schwer ist es, eine Mannschaft auf so ein Spiel vorzubereiten?
In dem Fall glaube ich gar nicht. Also wir haben den Sieg genossen. Wir haben gesagt, wir brauchen jeden Zentimeter Eis genauso wieder, weil wir haben gesehen, wenn wir einen Schritt langsamer machen, werden wir das Spiel 3 verlieren und dann war die ganze Reise umsonst. Und kurze Ansprache beim Training nochmal, auf was wir uns fokussieren. Kurz beim Match nochmal kleine Details und im Endeffekt geht es nur darum, der Phil sagt das immer so gut, die Energie muss passen und die mit der richtigen Energie rausgehen, mit einem Tatendrang, mit einem Willen, mit einem Unbändigen, aber nicht mit einer Euphorie, dass man zu weit oben ist, weil sonst verliert man das Eis unter die Füße. Und ich glaube, das haben wir ja auch dank der Band und der 28 Minuten Pause zwischen Warm-up und Start richtig gut hingekriegt. Das war in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil für uns, weil wir das gewusst haben.
alles für die Show und für die Fans. In dem Fall war es wirklich für die Fans, weil 1200 Leute zugeschaut haben beim entscheidenden Spiel. Die Partie endet mit 7-4 für die ASK Grizzlies. Das Meisterstück war somit perfekt und diesmal die Frage wieder an alle vier der Reihe nach. Wie fühlt sich sowas an? Fangen wir mit dem Gründervater Thomas an.
Höchst emotional. Also mir hat es natürlich die Beeren ausgedruckt, weil es einfach für mich noch nicht ganz der Zeitpunkt da war, dass es ja ausgeht. Aber wie das dann passiert ist, man kann nicht viel mehr sagen. Das ist ein Gefühl, das muss man erlebt haben. Es ist unbeschreiblich.
Alex.
Genugtuung. Ich glaube, das ist aus, wie wir den Verein gegründet haben, als Hobbymannschaft belächelt worden und die Linzer, die sind eher nur die, was eher, sage ich, die Fäuste sprechen lassen, wie spielerisch das was können etc. Und dann gewinnen wir den Meistertitel in der höchsten Amateurspielklasse und da ist die Message angekommen, die Grizzlies sind jetzt dort ernst zu nehmen und das war für mich die größte Genugtuung, was ich eigentlich sportlich auch nicht, wenn ich aktiv mit zu erleben.
Paul.
Ich muss das Wort Genugtuung auch gleich mitnehmen, weil ich bin ja doch schon etwas länger da in meiner Nachwuchszeit. Bei den Black Wings habe ich nie was gewinnen dürfen und habe dann mit den Grizzlies unter anderem auch schon mal 23-0 verloren irgendwo. Und das Belächeln ist dann natürlich öfter gekommen. Aber wenn man dann zu Hause in der Landesliga nochmal vor 1200 Leuten einen Meistertitel in der oberösterreichischen Amateur, höchsten Amateurspielklasse holen darf, mit lauter großartigen Menschen und so viele Leute, die dahinter in der Organisation sind. Das ist schon ein erhabenes Gefühl.
Thomas.
Tiefe Freude. Auch die erste Reaktion war einfach in Grille, sehr lang umarmt. Und vor allem bei mir war es richtig, die Freude auch bei den Spielern zu sehen. Also vor allem beim Pauli zu wissen, was dem das bedeutet nach, also das, was haben wir jetzt, 16 Jahre Grizzlies? 15, was hast du? Ja, in der, ungefähr circa. Zu wissen, was es im Dom bedeutet, nachdem wir im Playoff auch öfter telefoniert haben, wo es auch sehr emotional geworden ist, wo ich mich sicher auch entschuldigen muss, wo ich ihm dann mal niedergeschrien habe, weil Sachen nicht so ganz verlaufen sind, wie sie aus meiner sportlichen Sichtweise verlaufen hätte sollen, rundherum. Wo ich auch sehr froh bin, dass ich mich überhaupt nicht in diese ganze Organisation einmischen muss, weil die das unfassbar machen, also das ganze Team rund um Dom und Alex. Ja, und dann drehst du dich um und dann stehen da einfach wirklich hinter dir 1000 Leute auf der einen Seite und du siehst aber 500 bis 800 Kollegen und Freunde und Familie. Also, und das ist einfach schön, wie da einfach die Menschen sich umarmen, miteinander jubeln, klatschen, und dann gehst du aufs Eis und erst einfach die 25 Leute umarmen. Und das war echt sehr berührend, sehr schön. Ich bin Brian, der Brian hat davon mitbekommen, ist hergekommen, hat sich gratuliert. Uns gratuliert und hat auch gesagt, es ist völlig wurscht, in welcher Liga du Meister wirst. Wenn du ein Ziel verfolgst lange und dann sitzen da 1200 Leute, dann ist das einfach speziell. Und genauso war es auch. Es war einfach ein sehr, sehr schöner, tiefer, spezieller Moment, glaube ich, für uns alle.
Mit diesen schönen Worten beschließen wir den ersten Teil in dieser Geschichte. Und Geschichte ist eigentlich das Schlagwort. Nach dem Meistertitel wurde immer wieder von einem Märchen für die Grizzlies gesprochen. Thomas, trifft dieser Begriff Märchen für dich zu?
Es gibt kein passenderes Wort für das, was da entstanden ist. Es ist losgegangen im März 2003. Ich habe immer Black Wings geschaut und habe so einen Drang verspürt, selber Eishockey zu spielen. Bin zum Eibel gefahren in die Stadt, habe mir Ausrüstung gekauft und habe den Verkäufer dann gefragt, wo ich spielen kann. Der hat mich natürlich entgeistert angeschaut und gesagt, was ist mit dir? Du kannst ja nicht jetzt Ausrüstung kaufen und nicht wissen, wie es weitergeht. Sage ich, doch, ich weiß, ich will spielen und ich muss spielen. Und darum habe ich mir die Ausrüstung jetzt einmal gekauft. Er hat mir dann einen Kontakt vermittelt in Richtung Wös. Dort bin ich dann einmal hingefahren. Nichts ahnend, komplett nervös, nicht gewusst, sind dort auch so erfahrene Leute beieinander oder was kommt da auf mich zu. Habe mich dann riesig gefreut, wie ich gemerkt habe, da kann ich die meisten, was dort dabei sind, umkreisen, weil ich doch einer von den Besten war damals. Dort habe ich dann den Alex kennengelernt. Wir zwei haben von Beginn an gemerkt, die Chemie hat sofort gestimmt.
War der Alex einer jener, die du umkreisen konntest?
Ich umkreisen wollte.
Ja, das ist ein anderes Thema jetzt. Das machen sich Alex und Nilan wieder aus. Auf jeden Fall ist es so losgegangen und wir haben dann gemerkt, ja, wir haben einen Spaß dran, wir sind eine kleine Gruppe und ich habe dann parallel in Linz ein paar so Hobbypartien ausgemacht, Eishockey-Casting, sage ich jetzt da wieder dazu. Und habe halt dann immer wieder neue Leute gefunden, die da ein bisschen dazu passen zu unserem Haufen, die was auch menschlich dazu passt haben. Die habe ich mitgenommen nach Wös. Und wir haben dann die ersten ein, zwei Jahre da in Wös verbracht und haben dann das erste Mal größer gedacht, 2004, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt Richtung eigenem Verein denken. Wir wollen sie matchen mit anderen Mannschaften, wir wollen sie eine Liga suchen. Habe dann die erste Eiszeit in Linz organisiert. Unsere erste Eiszeit in Linz war am Montag 22 bis 23 Uhr. Da hat es mal alles noch zum selber zahlen. Keine Förderung von der Stadt. Nur du hast gewusst, die Leute, die da sind, auf die kannst du dich verlassen. Und so haben wir den Grundstein gelegt und so ist das Ganze mal losgegangen.
Die Anfänge liegen in einer Hobbyliga, der sogenannten Voralpen-Hockeyliga. Habe ich das richtig ausgesucht?
Mhm, richtig.
Genau. Wie seid ihr auf die Liga gekommen und wie seid ihr, ihr habt dann den Verein gegründet und seid da mit eingestiegen. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Ja, es war eigentlich jetzt auch ähnlich, wie wir damals einen Verband unterstützt haben, diese Voralpen-Eishockey-Liga, ist auch wieder aus einem Zusammenschluss, wo wir Grizzlies auch sogar mit, sage ich, federführend waren, weil man natürlich hat da als Alternative gegeben in Linz die Hobbyliga. Ja. Und da musste man Schiedsrichter selber stellen etc. Und das ist natürlich dann schwer, wenn man dann, sage ich, aktiv spielt und dann muss dann als Schiedsrichter vielleicht aktiv dann nochmal tätig werden und also dann hast du irgendwie so eine Befangenheit und das war eigentlich nicht so unser Ding. Und dann haben wir dort mit die BMD Steyr, Schach und Lakers haben die geheißen in Steyr, haben wir dann gemeinsam mit denen dann auch so einen Verband, war es ja nicht, weil es war eher ein Zusammenschluss, das ins Leben gerufen. Und dann haben wir relativ bald auch gemerkt, dass eigentlich dann dort auch wieder die Grenze relativ bald, weil es auch wieder Befangenheit gegeben hat, weil es alles so untereinander organisiert werden und das war dann uns der Weg Richtung den Oberösterreichischen Eishockeyverband und haben versucht, das, was wir dort aufgebaut haben, weiterzugeben in wirklich eine professionellere Art und Weise.
Wenn ich das richtig herausgesucht habe, seid ihr 2008 zum Verband gestoßen. Stimmt das?
2007, 2008 war die erste Saison, wo wir in der Landesliga gespielt haben.
Mhm. Das war dann die zweite Landesliga?
Das war damals die zweite Landesliga. Es ist, bevor wir zum Verband gestoßen sind, hat die Landesliga aus 4 Vereinen bestanden. Da hat es eine Landesliga gegeben mit 4 Mannschaften und halt dann die Linzer Stadtliga und die VRL. Wir haben dann die VRL-Teilnehmer überzeugt, gemeinsam zum Verband zu gehen. Und ab dem Zeitpunkt hat es in Oberösterreich dann 3 Ligen gegeben. Im oberösterreichischen Verband. Das war erst die zweite, dritte Landesliga. Und wir sind da zum Beispiel in die zweite Landesliga eingestiegen. Mhm. Genau.
Paul, ich muss das Wort kurz an dich oder die Frage kurz an dich richten. Wenn wir jetzt sagen, 16, 17 Jahre bist du dabei, dann warst du eigentlich, wie ihr zum Verband gestoßen seid, schon dabei, oder? Habe ich richtig gerechnet?
Ein Jahr danach, glaube ich.
Ein Jahr danach, okay.
Ja.
Auch zu dir gibt es eine lustige Geschichte und du bist ja nicht allein gekommen, sondern du bist gleich mit einer halben Mannschaft gekommen.
Genau, ja.
Stimmt das?
Richtig, ja. Das hat sich durch eine ursprüngliche Inline-Hockey-Mannschaft, die Ottensheim Blue Shirts damals genannt, ergeben. Und wir haben dann irgendwann gesagt, hey, wir müssen auch irgendwo Eishockey spielen, das gibt es nicht. Und nach meinen Anfängen, dann auch bei den späten Anfängen bei den Black Wings, haben wir gesagt, wir müssen da auch irgendwo noch dazu angreifen. Und ja, wir waren dann, ist eine lustige Geschichte meinerseits, wenn mich da meine Teamkollegen sicher verteufeln werden für das. Mein erstes Training war in Traun. Ich sage jetzt den Gegner nicht. Ah, den jetziger Gegner, frühere Trainingsgast dort gewesen. Und unter anderem ist mir dort auch der Herr, unser Obmann, der Grille, schon mit mir auf dem Eis gewesen. Es hat uns aber dann dort nicht so gefallen und wir sind dann nach Linz gegangen und sind dann, haben dort die ewige Liebe gefunden.
Die Grizzlies hoffentlich.
Die Grizzlies, genau,
und richtig. Weil ihr die Blue Shirts wart, seid ihr jetzt die Green Shirts. Na, wie passt Blue Shirts mit dem Grün der Grizzlies zusammen?
Naja, das hat sich dann irgendwann in sich eingeschlossen. Also die Blue Shirts sind dann relativ viele Burschen aus Ottensheim dem Fußball übergewandert und ein paar sind geblieben beim Eishockey.
Bis jetzt noch?
Bis jetzt noch, ja.
Wirklich?
Okay. 3-4 Spieler sind noch aus diesen Zeiten bei den Grizzlies.
Großartig. Das erste sportliche Highlight in dieser Verbandszugehörigkeit war der Meistertitel in der zweiten Landesliga in der Saison 2010-11 und damit einhergehend war der Aufstieg in die erste Landesliga. In den Jahren danach war es allerdings ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Wie habt ihr das Ganze in der Vereinsführung miterlebt und welche Schlüsse habt ihr daraus gezogen? Die Frage geht wieder an beide, Alexander und Thomas.
Ja, also 2010-11, das war natürlich schon mal das ernste Highlight in unserer Geschichte mit dem ersten Meistertitel, wie der Thomas zuerst schon richtig gesagt hat. Es ist ziemlich egal, in was für einer Liga du Meister wirst. Wenn du es schaffst, eine Liga zu gewinnen, ist das einfach Euphorie pur. Und es war auch da so. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass mit dem Erfolg immer mehr Leute zu uns wollten und waren dann zwischenzeitlich über 50 Spieler in 3 Ligen. Das heißt, wir haben gespielt in 3 Ligen. Wir haben gespielt dann erste und dritte Landesliga nach dem Meistertitel und gleichzeitig ein Jahr drauf sind wir dann in der Linzer Stadtliga mit einer Mannschaft eingestiegen und dort haben auch dann die Spieler noch die Blue Shirts Dressen angehabt.
Okay.
in der Linzer Stadtliga. Also das heißt,
Linzer Stadtliga ist die Tornados Hockey League.
Tornados Hockey League, genau.
Und damals hat es drei Landesligen gegeben.
Damals hat es drei Landesligen gegeben, genau, wo wir in der ersten vertreten waren, in der dritten und in der Linzer, in der Tornados Hockey League. Genau, die hatte ich damals noch Linzer Stadtliga Kassen. Das haben wir über zwei Saisonen lang gespielt. Dann hat man gemerkt, umso größer der Verein wird, umso mehr Leute, umso mehr hat man auch dabei, auf die man sich nicht hundertprozentig verlassen kann. Man hat dann oft mit der zweiten Mannschaft, sehr oft mit der zweiten in der ersten aushelfen müssen, weil das halt auch die Jahre waren, wo wir dann 27-0 gegen die Oldies verloren haben oder das Schlimmste war einmal 32-0 in Gmunden. Und da waren natürlich die Stars von damals ganz schnell nicht mehr da. Und jetzt haben wir halt erkannt, wir müssen wieder zurückrudern und haben dann noch für 3-4 Saisonen mit 2 Mannschaften in der Landesliga gespielt, haben die Stadtliga wieder aufgegeben. Und seit 2016 sind wir dann komplett zurückreduziert auf eine Mannschaft und fühlt sich jetzt am besten an über die Jahre.
Ist bis jetzt so geblieben, genau. Genau. Ja, dann richtet sich jetzt das Wort chronologisch gesehen an den Thomas Dechel. Wie bist denn du zu den Grizzlies gekommen und vor allem wann? Wann kann man das einordnen?
Ich bin 2018, nachdem ich aus Klagenfurt Retour aufgrund der Liebe Retour gekommen bin, nach Linz, bin ich ja durch meinen Schwager zu den Grizzlies gekommen. Der hat dort in einer Hobbyliga Eishockey gespielt. Mir hat man von mehreren Seiten gesagt, das ist eine ziemliche Schlägertruppe. Die ist fürs Schlagen, fürs Hinhauen bekannt, aber Eishockey spielen tun sie ja weniger. Das wollte ich mir halt unbedingt da anschauen.
Selber mitwirken?
Nein, selber mitwirken wollte ich da auf keinen Fall.
Ich will jetzt nicht deine Statur in Frage stellen, aber du wirkst jetzt nicht wie ein Goon.
Danke. und ja, dann habe ich ein ziemlich langes Vertragsgespräch gehabt mit dem Obmann. Der Grill hat mich gefragt, ob ich da aushelfen will als Trainer. Ich habe gesagt, ja, gern. Und dann haben wir gefragt, was ich dafür haben will. Habe ich gesagt, was habt ihr? Hat er gesagt, nichts. Habe ich gesagt, das hört sich nach viel an, passt. Das war wirklich 2 Minuten Gespräch. Die Leute waren sympathisch, positiv. Ja, und seit 2018, 2019 bin ich quasi Leitwolf dieser geilen Truppe. Und als Spieler, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, hat man am Anfang einfach mal gesagt, ja, weißt du, wie man als Grizzlies Trainer, wenn einem keiner mal angeschlauft. Ich habe gesagt, nein, warum? Ja, knockert, damit sie die mal schlecken können. Und das war so das Motto, das ich mitbekommen habe am Anfang. Und das ist bis heute geblieben. Das ist das Motto auch, was ich da, glaube ich, von den Leuten im Raum sitze. So, wir tun unser Ding. Wir machen das mit Anstand und Vollgas. Aber wenn es wem nicht passt, dann bitte hinten anstellen. Und ja, wir haben ein paar Stellschrauben gedreht und mittlerweile sind wir, glaube ich, richtig geile Eishockey-Truppen, die ab und zu, wie man in der Playoff-Statistik sieht, mit Abstand auch noch immer die Strafenliste anführt. Dazu muss ich sagen, diese Jungs sind aus dem Linzer Nachwuchs gekommen, die derzeit die Strafenliste anführen. Aber ja,
aus dem Nachwuchs.
Ja. Aber nein, es ist mittlerweile ein echtes Eishockey-Spiel. Es ist geil, es ist auf einem super Niveau, die Jungs geben Gas. Trainieren wirklich Vollgas, geben hart. Wir haben einen Off-Ice-Trainer mit dem Michi Ganster. Gratulation an deine Goldene mit den Damen in China, hier Michi. Und der haltet uns fit. Und ich versuche, dass ich am Eis ja im Pauli und Konsortium ein bisschen bewege.
So, da waren jetzt ungefähr 18 Sachen drin, auf die ich jetzt noch ein bisschen eingehen muss. Du hast ein Vertragsgespräch gehabt, ein Vertragsgespräch. Du bist also, wahrscheinlich hast du einen befristeten Vertrag?
Nein, der ist auf Lebenszeit, hat mir der Grill erklärt. Okay. Das habe ich sein müssen, so war keine Wahl.
Gut, okay. um die selbe Gage, keine Meisterprämie. Okay, zu Recht, weil... Really? Du bist der Leitwolf bei den Grizzlies? Really? Wolf? Grizzlies?
Der Leitbär. Danke. Danke für Leitbär. Den
Ausbesserer. Gut. Okay.
Muss echt auch wieder haben. Wie auf der Couch rein. Man muss jedes Wort kann und wird gegen dich verwendet werden.
Du kennst unseren Podcast. Du warst schon mal da. Alter. Was soll das? Du nicht so, wie man es nicht gewusst hat. Wo
Grüße an meine Frau. Ich liebe dich.
Ja. Muss ich kurz einmal. Vielleicht nur Rot haben fürs Heimkämmer noch an dir. Gut. Dann die Frage an die anderen verbliebenen drei. Was hat denn der Herr Dechel alles verändert? Beginnen wir mit dem Ball.
Puh,
ganz vieles.
Starten wir anders. In seiner ersten Saison seid ihr, wenn ich das jetzt so höre, eher durch ein mittleres Wunder in der zweiten Landesliga Meister geworden und aufgestiegen in die erste Landesliga. Spaß beiseite. Waren das die ersten Früchte des Verdienstes eures neuen Headcoaches?
Ja, natürlich. Also wir haben natürlich vorher immer sporadische Trainer gehabt und unter anderem habe ich dann einmal in der Woche das Training gemacht, einmal der Grille, einmal der Alex, einmal der Tom, wie auch immer. Es war ja keine klare Linie drin und es ist ja auch jetzt nicht so üblich, dass man in diesen Ligen einen fixen Headcoach hat. Und ja, es ist alles besser geworden. Also das ist sportlich ist es besser geworden. Am Anfang war er immer noch ein bisschen zurückhaltend. Es hat sich aber relativ schnell aufgelöst, das Zurückhaltende. Und in mir hat er den best coachbaren Spieler gefunden.
Nein, also. Da muss ich kurz einhaken. Also es gibt ein Kryptonit, das seit 7 Jahren wirklich unfassbar schwer zu coachen ist, auch wenn es sich schon gebessert hat und mittlerweile Freunde ist mit ein paar Schiedsrichtern. Aber es gibt bei uns den Paul Böcker Gedächtnisbogen. Das ist so ein Swing-By, quasi wenn der Gegner hat die Scheibe und du attackierst ihn, aber eigentlich drehst dich dann weg von der Scheibe. Das hat er perfektioniert. Und dann gibt es auch noch den Paul Böcker Corner. Das ist quasi im offensiven Drittel in der Ecke, weil jedes Mal, wenn der Ball die Scheibe hat, bremst er dort mit der Scheibe. Und es ist ungefähr der schlechteste Punkt auf dem Eis, wo du mit der Scheibe stehen bleiben kannst, also wenn du da durchschießen willst. Und diese zwei Dinge kriege ich seit 7 Jahren oder so aus. Völlig wurscht, ob Videomaterial, nett gesagt, am Anschreien, es ist völlig wurscht.
Okay. Ja, das kann man gleich, das ist eine Frage-Antwort-Spiel jetzt eigentlich zwischen euch, Paul.
Ja, nein, er hat recht. Aber ich muss mich immer in der Halle ein bisschen umsehen, weil es gibt immer viel zu tun, auch für die Grizzlies in der Halle.
Und viel Leid, die man vielleicht pressen
kann. Richtig. Und nachdem wir ja trotzdem schon viele Zuschauer haben, muss man immer schauen, wer ist da, was ist noch zu tun, wo müssen wir noch hingehen. Nein, es hat schon seine Gründe, die Bögen, aber ich versuche sie natürlich zu minimieren.
Bist du dann derjenige, der die offizielle Spiel-Fanzahl angibt?
Richtig, genau. Ich zähle das. Bis zu dem zweiten Drittelende und dann wird es immer bekannt geben.
Genau. Ja. Ich habe schon gehört, du bist ein Multitalent, auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Alex, was hat der Thomas Dechel zum Positiven verändert?
Zum Positiven? Zum einen hat er mal verändert, dass wir Englisch lernen haben müssen in der Kabine. Weil ich glaube, früher haben wir ein Wörterbuch braucht, dass man Thomas überhaupt verstehen will. Man hat es jetzt gerade im Zuge des Podcasts gehört, wie viele englische Ausdrücke das da kommen. Ja. Am Anfang sind die Jungs im Training gestanden und gesagt, was redet der da draußen eigentlich?
Also ich habe jetzt auch andere Befürchtung gehabt. Ich habe Befürchtung gehabt, ich habe das Wienerische nicht verstanden.
Ja, das war dann der zweite. Also ja, es war dann das erste Englisch, dann haben wir das Wienerische gehabt. Ja. Aber die Englisch war das erste Mal die größte Hürde. Okay. Nein, aber mit dem natürlich, man merkt ja auch durch seine, also jetzt Scherz beiseite, auch durch diese englische Ausdrucksweise, dass da jetzt eine andere Art von Trainer da ist. Also der was weiß, was er tut. Der, was das gelernt hat, etc. und hat natürlich im Verein dann auch, sage ich jetzt nicht eine Spaltung gegeben, aber es hat sich außerkristallisiert, wer was wirklich will, also auch dieses Training, weil man kennt es aus dem Hobbybereich, wir haben im Prozentanteil in einem Training, was wir gematcht haben und wie viele Übungen, das wir gemacht haben. Und das hat natürlich den Kader ein bisschen geformt und auch geändert. Also wir haben andere Spieler dazu bekommen, gewisse Spieler, die sagen, diese Arbeit ist mir zu viel, kann ich jetzt nicht diese Trainingszeiten, was wir haben, diese ganz schlimmen, da brauche ich eine Matura, dass ich im Training mitverfolgen kann oder ab 22 Uhr kann ich nicht mehr so weit denken, war natürlich eine Transformation des Vereins und das, was zum Positiven wäre, weil sonst hätte man wahrscheinlich sicher auch nicht die Mannschaft, was wir jetzt haben, nicht die Qualität, sondern der Thomas war eishockey-technisch das Beste, was uns passieren hat, China, und wenn man es jetzt wirklich über die lange Zeit betrachtet, auch vereinstechnisch, weil sonst wären wir jetzt nicht dort, wo wir jetzt sind.
Thomas.
Kann ich nur unterstreichen, die Professionalität ist natürlich von Saison zu Saison besser geworden. Ich bin ja selber aktiv im Training, zumindest so einmal im Monat ungefähr. Ich stelle mich dann immer hinten auch bei den Übungen und schaue zu, wann es sich ausgeht, fahre ich mit und sonst muss ich dringend gehen. Aber meistens schaffe ich es nur irgendwie. Und ja, das ist, wie der Alex gesagt hat, das formt die ganze Mannschaft. Das Training ist sehr professionell mit dem Background seiner Profikarriere. Natürlich nimmt er da alles mit, was es braucht. Also mehr, wie was es für einen Landesligaverein brauchen würde. Aber wir sind sehr stolz, weil auch das, wie in alle anderen Bereiche, wo immer vorhin dabei sind, und das schaffen wir mit Thomas perfekt. Und es gibt für uns sicher keinen besseren Headcoach. Und daher auch der Vertrag auf Lebenszeit.
Genau. Gut verhandelt. Ganz einfach. Wir sind am Ende des zweiten Teils unseres Gesprächs angelangt, haben schon ein bisschen Überzeit, die uns ein bisschen verfolgt. Wir werden aber, wir haben Spaß, würde ich mal sagen, und deswegen bleiben wir da drauf, weil der dritte Teil ist nicht minder spannend. Und zwar, jetzt geht es einfach um die Zukunft. Wo entwickelt sich der Verein hin? Was darf es sein? Was wird es sein und was muss es sein in der Zukunft? Bevor wir dazu kommen, als Übergang so quasi, ein letzter offizieller Programmpunkt steht bei den Meisterfeierlichkeiten noch bevor. Es geht nach Mallorca. Paul, ich habe gehört, es war deine Idee oder dein Wille oder deine verpflichtende Verpflichtung an die Mannschaft, dass sie da mit muss. Wie bist du dazu gekommen?
Naja, wir haben ja am Samstag bei der Meistergalle das Wort Sekte von einem Stefan Freundschlag gehört. Dadurch entstehen so gewisse Rituale. Und nachdem wir jetzt doch schon öfter auf Malle waren und es gibt ja keinen besseren Grund als den Meistertitel, dass man zu den Frauen da haben, sagt, hey, wir müssen noch schnell 3-4 Tage einmal weg. Ja.
Wer darf denn mitfahren nach Malle?
Mitfahren dürfen alle, ja, immer alle, aber natürlich mit unseren Spielern und Fans, und ein Sponsor ist sogar dabei, also es haben sich schon einige angeschlossen. Genau, ein großer Kader mit 32 Leuten. Wird sicher lustig werden.
Man könnte ja meinen, dass ihr euch das von den Black Wings abgeschaut hättet. Dem ist aber nicht so, wie ich vernommen habe. Warum? Weil ihr die letzten Jahre schon so im Malle-Fieber wart? Oder warum? Was entgegnest du dem?
Alles. Also nachdem wir ja schon einige Jahre nach Mallorca fliegen, würde das eher umgekehrt sehen. Also die Black Wings haben sie den sehr guten Brauch abgeschaut und haben uns das jetzt einmal nachgemacht. Schauen wir mal, wir werden uns natürlich noch Infos holen, wie das ausgegangen ist dort, wer aller torkelnd am Strand gelandet ist, und werden das ganz sicher gut nachmachen in diesem Jahr.
Wir haben da leider schon beim Headcoach, beim Philipp Lukas im Podcast nachgefragt. Er lässt nichts aus und die Mannschaft lässt auch ihm gegenüber nichts aus. In diesem Fall wäre aber auch der Headcoach eingeladen. Wird er mitfliegen?
Sowieso. Also das steht außer Frage. Ich habe die Ehre schon einmal haben dürfen, mit den Jungs mitzufliegen. Ich habe mir nicht vorstellen können, am Sonntag um 10 Uhr im Bierkönig mit Alkohol den Start in den Tag zu genießen. Aber auch das ist unter der Leitung von Paul Böcker möglich. Der hat das Zepter in der Hand, das ist quasi unser Reiseleiter. Nehmen Organisator und Social Media und Merchandise, Schuhe und ja, Sommerfest ist halt auch der Malle-Organisator. Dazu ist zu erwähnen, dass ihm heuer das ganze Team als Dankeschön, was er gemacht hat, hat ihm heuer die Reise nach Mallorca gespendet. Also Flug und Hotel sowie die erste Runde sind von der Mannschaft für den Pauli bezahlt worden, weil er einfach ja so viel für den Verein macht, und da wollte einfach das ganze Team, muss ich auch nochmal Danke sagen, wirklich.
Wir haben schon gehört, dass der Paul da ein bisschen ein Tausendsasser ist, und wenn man sich jetzt eure Präsenz anschaut, sei es jetzt auf Facebook, YouTube, Instagram oder im realen Leben, hat man das Gefühl, der Verein spiele vielleicht in der Bundesliga oder zumindest in der Alps Hockey League. Mir ist eben zu Ohren gekommen, dass das zu einem sehr großen Teil dein Verdienst ist, Paul. Wie machst du das? Wie viele Persönlichkeiten hast du? Und wie viele Leute hast du, die im Geheimen, ohne dass es irgendjemand weiß, für dich arbeiten?
Also Persönlichkeiten habe ich wahrscheinlich zwei. Eine am Eis während des Spiels und dann eine Stunde nach dem Spiel, dann passt es wieder. Also dieses Social Media hat auch angefangen mit den Grizzlies. Ich habe dann irgendwann angefangen, das eben Fußballverein und bei den Grizzlies zu machen. Und habe mich da ja so wie die Grizzlies ein bisschen weitergebildet und es taugt mir richtig. Und dafür opfert man gerne dann ein wenig Zeit, die was vielleicht dann manchmal für was anderes ein bisschen drauf geht, aber meine Frau verzeiht mir es.
Noch.
Noch. Hoffentlich noch lange.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass da von dir die letzte Nachricht zum Beispiel um 1 Uhr in der Früh kommt und um 5 Uhr ist schon die nächste da. Also das ist teilweise wirklich dann schon, naja, bedenklich, gesundheitlich fast schon bedenklich.
Man kann ja schon geplanten Content und Nachrichten machen, das heißt, ich schiebe es einmal auf das.
Großartig. Trotzdem muss man sagen, es ist sehr auffällig und sehr professionell, was ihr da auf die Beine stellt. Und das ist jetzt ganz ohne Spaß gemeint. Von den Spielen gibt es Highlight-Videos auf YouTube. Es gibt Bildergalerien auf Facebook. Das ist unfassbar viel Arbeit. Wie groß ist der Staff, der euch unterstützt an so einem Spieltag? Weil Paul, beim besten Willen, vom Eis aus kannst du, also ich habe gesehen, dass die Fotos nicht vom Eis aus fotografiert sind und dass die Highlight-Videos nicht aus der Bodycam stammen. Wie viele Leute unterstützen euch da?
Ja, trotz meiner Bögen habe ich keine Kamera dabei. Nein, also ganz im Ernst, es ist großartig, wie viele Leute das da dabei sind. Also es sind sicher an einem Spieltag 3-4 Leute, also wir haben 2 Fotografinnen, wir haben einen Christoph Watzgast, der die Videos immer zusammenschneidet, der auf der Bank steht, zwischen die Spieler dann einmal einen Schläger abkriegt oder was auch immer, oder in Thomas sein Geschrei dann aushalten muss. Das war ein Spaß, er schreit nie auf der Bank. Es ist echt toll, welche Fotos mit welcher Qualität und welche Videos mit welchem Aufwand wir da immer kriegen, und wir haben ja die Message, 24 Stunden nach dem Spiel muss alles fertig sein. Darum haben wir dann immer ein bisschen einen Stress, aber ja, Hut ab, Chapeau vor allen, die da mithelfen, weil das ist niemals selbstverständlich.
Das ist tatsächlich nicht, weil es gibt wahrscheinlich auch Bundesliga-Vereine, die dort an diese Professionalität nicht heranreichen. Ein weiterer Aspekt dieser, weil wir über Sichtbarkeit geredet haben, ein weiterer Aspekt, und das haben sicher viele schon gesehen, ist die LKW-Werbung. Eure Mannschaftsbilder leuchten einem von LKW-Hacks entgegen. Jetzt ist die Frage natürlich, habt ihr eine eigene LKW-Flotte oder wie funktioniert das? Thomas, da hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst, oder?
Ja, das ist wirklich sehr spannend und passt wieder der Slogan Märchen drüber. Die Firma Obernberger ist die LKW-Firma, die die Aufleger hat und da für uns schon mittlerweile 6 Aufleger machen hat lassen. Ist ein Kunde von Hammer Trucks, wo ein Freund von uns und ein Spielerkollege, der Radmanner Jürgen, arbeitet. Der hat den Obi immer gefragt, hey, geh weiter, sponsert einmal was bei den Grizzlies. Und er hat ihn immer zurückgewiesen und gesagt, Eishockey interessiert mich nicht. Was soll ich da dabei, das mache ich nicht. Und irgendwann, nach einigen Gesprächen, hat er sich gedacht, ich schicke ihm einfach einmal eine Rechnung, schau mal, was passiert. Er hat die Rechnung gekriegt, der Obi, und hat ihn angerufen und hat gefragt, sag einmal, ich weiß nicht, hörst du eigentlich zu, wenn wir miteinander reden? Mich interessiert es nicht. Aber nachdem ich die Rechnung jetzt schon da habe, zahle ich sie einmalig ein. Ja, Jürgen hat gesagt, danke dafür, aber du kommst in die Eishalle. Und beim ersten Spiel, wie er zuschauen da war, hast du direkt gesehen, wie das Blut umfärbt von Rot auf Grün. Und seitdem ist der Obi in uns verliebt. Und wir möchten bei keinem Spiel, bei keiner Veranstaltung missen. Er ist auch der Sponsor, der uns nach Mallorca begleitet. Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen dann in Mallorca einen LKW, wo wir die Promenade entlangfahren können mit den Biergarnituren hinten drauf. Das müssen wir noch schauen, ob sich das ausgeht. Aber ja, wird alles probiert.
Man hat das Gefühl, das Ganze wird immer professioneller, immer ein bisschen größer. Inwiefern hilft da so ein Meistertitel, dass man das Ganze vielleicht noch einmal Spur größer aufziehen kann, Alex?
Der Meistertitel ist natürlich wieder sportlich und auch verkaufstechnisch ein ganz großes Argument. Aber der Meistertitel weist uns auch wieder ein bisschen dorthin in unsere Schranken, nämlich das Wichtigste, um größer zu werden, größer zu denken und auch zurückzudenken, von wo kommt man, ist, der Thomas hat super erwähnt, der Deckel Thomas sportlich, der Karl Thomas aus Vorstandssicht. sind die Grizzlies, was macht die Grizzlies aus? Und das sind unsere Werte. Und unsere Werte muss man, um einen Erfolg und das zu präsentieren und auch zu verkaufen, ihnen eine Marke. Und das, die Markentransport macht der Pauli super auf Social Media, der Obi, die Firma Obernberger mit ihren LKWs. Auf diese Werte, der Meistertitel wird in unsere Werte nur mit einspielen, aber wir müssen uns immer wieder darauf besinnen, für was die Grizzlies sind. Sie sind nämlich diese unangenehmen, aber auch die 100% ehrlichen und ehrlich zueinander und loyale Team. Und das werden wir so in Zukunft weiter transportieren und das wird diese 20-jährige Vereinsgeschichte sind nur möglich, auf denen das auf unsere Werte aufbauen.
Jetzt waren wir 20 Jahre Hobby- und Landesliga. Am 1. April habt ihr, und es hat sich als Scherz herausgestellt, auf den sozialen Kanälen gepostet, dass ihr in die ÖEL einsteigen wollt. Aber ganz ehrlich gesagt, ganz abwegig wäre das ja nicht, weil es der nächste sportliche Schritt rein von der Liga-Hierarchie her wäre. Ist das ein Thema, das trotzdem irgendwo in die Hinterköpfe mitspielt? Oder geht sich das einfach nicht aus?
Natürlich, der 1. April hat sich angeboten für so einen Post. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, das wir mittelfristig ganz sicher anstreben werden. Der Paul Böcker möchte es nächstes Jahr machen. Darum ist es gut, dass der Alex und ich auch noch da sind und das Ganze immer ein bisschen bremsen. Der Saisonverlauf hat uns gezeigt, dass jetzt die Landesliga für uns noch kein Spaziergang ist. Wenn wir das jetzt auch noch erlebt hätten, dass es locker leicht geht und sowieso nichts passieren kann, dann wird man natürlich nur einmal früher nachdenken. Ich würde jetzt einmal sagen, man nimmt sich die ein, zwei Saisonen noch Zeit und schaut, was überhaupt passiert, was in Oberösterreich passiert, was vielleicht auch auf österreichweiter Basis passiert. Und dann ist in die nächsten Jahre wahrscheinlich damit zu rechnen, dass wir einmal auch ÖEL-Luft schnuppern könnten.
Alex?
Definitiv, also jetzt eher so das, aus wirtschaftlicher Sicht, aus Markenposition, also wo, wie meine Aufgabe im Verein ist, es ist eine logische Konsequenz, die was man aus diesem Meistertitel ziehen muss, wahrscheinlich so wie der Thomas jetzt richtig sagt, es ist eine Frage der Zeit, aber man muss die Ziele stecken und das nächste Ziel ist der Aufstieg, natürlich.
Der Thomas Dechl hat uns erzählt, dass dieses Posting gleich Reaktionen hervorgerufen hat und dass sich Leute gemeldet haben. Darf man das hier an offizieller Stelle erzählen, was da gekommen ist?
Ich hab nicht gewusst, was kommt am 1. April. Ich habe eigentlich einen anderen April-Scherz erwartet. Der kommt wahrscheinlich nächstes Jahr, deswegen kann ich auf den nicht eingehen. Der ist nämlich auch richtig gut. Und habe das Posting gesehen und gedacht, puh. Und das haben sie nicht mit mir besprochen. War meine erste Reaktion und dachte, okay, ja. Bis ich dann draufgekommen bin, okay, wir haben heute den 1. April mit Kurt, das hat noch Zeit. Aber an diesem Tag ist ernsthaft mein Telefon etwas übergegangen. Also ich habe wirklich 8, 9 Nachrichten bekommen, ob das jetzt wirklich ein April-Scherz ist oder auch eine Aussage mit, ja, ich habe es eh schon länger erwartet, gratuliere zu dem Schritt. Also es kam nicht als April-Scherz rüber, das sieht man schon. Und auch von einigen Spielern, Linzer Spielern, die Anfrage, ob das wirklich jetzt so ist. Und da sieht man auch, dass ja vielleicht da jetzt mit dem Aus der Alps ein Schritt fehlt zwischen U20 und Bundesliga, den man mit den aus sportlicher Sicht einfach mit den Grizzlies füllen könnte. Natürlich musste man viel reden, ob er Interesse hat, da seine 2, 3 Spieler runterzuschicken in eine dritte Liga, um dann gegen Kevin Moderer und Oberkofler und Co. zu spielen, ob das für einen Sinn macht überhaupt. Man kann mit der Akademie reden, ob es einen Sinn macht, ihre 5, 6 besten Spieler ab und zu abzustellen oder regelmäßig einfach in eine Mannschaft einzubauen, dass die auf einem vielleicht etwas höheren Niveau der dritten Liga mitspielen können. Und dann ist es immer abzuwägen, wie geht es den Grizzlies damit? Also wir haben derzeit wahrscheinlich 10 bis 12, 15 Spieler, die auf diesem Niveau spielen können. Aber wir haben auch, und auf das bin ich sehr, sehr stolz, wir sind heuer Meister geworden mit einer Mannschaft, wo 5, 6, 7 Spieler nicht das Eishockey-Spielen gelernt haben. 10 Spieler. Ich meine, wir haben 32 Spieler, okay, sogar mehr, wahrscheinlich die Hälfte von den 32. Und die haben das Eishockey-Spielen nicht gelernt. Und trotzdem sind die ein so, so großer Bestandteil dieser Mannschaft. Ich nehme jetzt als einen einfach in Hannes daher, in unseren Kapitän, der Center, vierte Linie, der Unterzahl spielt, der ja stocktechnisch nicht einmal irgendwo in der Nähe ist, aber eisläuferisch, kampftechnisch und einfach das Mindset hat, wenn ich am Eis bin, kriege ich kein Tor, den kann ich gegen Top-Linien aufs Eis stellen und der ist so eine Krätze in der Defensive. Und mit dem Schritt verlierst du halt dann solche Leute, weil da das Niveau dann einfach schon so gut ist in einer ÖL oder in einer zweiten Liga, dass man sich dann eben auch als Verein sagen muss, okay, wenn wir die Mannschaft stellen, müssen wir trotzdem schauen, dass das unten zusammenhaltet immer noch, dass es eins ist. Das ist das eine sportlich und das zweite ist natürlich wirtschaftlich. Wir haben wahrscheinlich Mehrkosten von 100.000 Euro. Und dritte ist organisatorisch. Du hast auf einmal, wenn du unten eine zweite Mannschaft hast, hast du einen Spielbetrieb. Und wir sehen ja jetzt schon, dass da 15 Leute mitarbeiten bei Heimspielen. Dann haben wir aber doppelt so viele Heimspiele. Also das Ganze ist halt viel größer als einfach nur, okay, wir wechseln jetzt die Liga. Sondern man muss schon wirklich sehr, sehr viel mit bedenken, was es auslösen könnte. Rein sportlich gesehen, natürlich ist es für die Grizzlies interessant, wenn man regelmäßig in der Landesliga aus Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich die beste Mannschaft ist, beziehungsweise unter den Top 2, 3 jetzt mit Wels und Salzburg, mit Amstetten, das ist ja gutes Eishockey, sich dann irgendwann, wenn es sagt, okay, wir sind bereit, diesen Schritt zu wagen.
Der Thomas hat jetzt skizziert so eine ähnliche Rolle, so wie die Steelwings gehabt haben, nur eine Liga tiefer in der dritten Liga. Kann man sich das mittelfristig vorstellen?
Natürlich, ich glaube schon, oder Thomas. Also für uns beiden ist immer wichtig, dass sage ich jetzt, was wir vorher gesagt haben, diese Werte. Wir haben jetzt 20 Jahre und sonst am Anfang keiner wahrgenommen, dass wir überhaupt mit diesen Schritt schaffen, dass wir der Meister in der ersten Landesliga werden. Und aber ich glaube, das macht Grizzlies aus, oder vielleicht nicht nur Grizzlies, das macht Linz aus, dass wir genau diese Sachen angreifen, was keiner glaubt, und wir das durchziehen. Und Thomas, korrigiere mich, ich glaube, da wachsen wir rein.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Wie der Thomas Dächl richtig gesagt hat, ist es natürlich ein großer Schritt und der sehr gut geplant werden muss, weil dieser Schritt kann auch nur dann funktionieren, wenn wir gleichzeitig eine zweite Mannschaft stellen in der Landesliga. Und für das braucht man halt dann auch das Ganze drumherum. Das heißt, wir brauchen eine zusätzliche Eiszeit, wir brauchen eine Kabine. Und da gibt es einfach viele Punkte, die wir vorher noch erledigen müssen. Aber dann bin ich mittelfristig auf jeden Fall dabei.
Dann haben wir jetzt über Ziele gesprochen. Reden wir über Träume. Was wäre der eine Wunsch, wenn du einen Wunsch für die Grizzlies frei hättest, den du dir für die Grizzlies wünschen würdest? Frage geht wieder reihum, beginnend bei Thomas Karl.
Mein größter Wunsch ist, dass wir alle Beteiligten immer einen klaren Kopf behalten und dass wir, wie der Alex gesagt hat, die Werte und die Marke Grizzlies einfach für die Laufzeit, wie auch immer, wie lang die auch immer ist, immer beibehalten und dass alle mitziehen. Das ist mein größter Wunsch, weil auch dann gelingt das, was wir sich vorstellen und vornehmen.
Alex.
Der Thomas und ich haben es jetzt geschafft, dass wir aus Vereins Gründer an Verein über 20 Jahre an der nächste Generation, das heißt die junge Generation via Baulitz, ist es zu übergeben. Das muss man mal schaffen, also über Generationen etwas zu bauen. Und genau das wünsche ich mir auch, dass diese Generationen, vielleicht dann eine dritte Generation oder vierte Generation, und dass der Verein genauso bleibt mit den Werten, wie wir ihn gegründet haben, dass das eine große Familie ist und immer eigentlich dieser Zusammenhalt ist.
Paul.
Es ist schwierig jetzt. Jetzt haben die zwar schon die größten Wünsche vorausgesagt.
Ich habe mir gedacht, jetzt kommt Alpshockey League oder Eishockey League.
Ja, das darf ich nicht sagen, haben sie gesagt vor dem Podcast. Ich muss ein bisschen locker bleiben, das betreffend. Nein, Spaß. Ein Wunsch ist auf jeden Fall mal, nachdem ich ja bei den Young Steelwings ein bisschen schon im Nachwuchs mitarbeiten darf, dass irgendwann kleine Grizzlies-Dressen in Linz am Eis um und umflitzen. Also auf das würde mich sehr, sehr freuen.
Thomas.
Ja, wenn ihr einen Wunsch frei habt, dann gewinnt einer von unseren Spielern in die Euro-Millionen. Dann stellen wir uns alle bei der Grizzlies Sport- und Veranstaltungs GmbH an und dann haben wir unsere Bärenhöhle in Ottensheim. Und wenn wir spielen, wünscht ihr was, dann natürlich spielen wir in der Eis und in der Champions League und sind alle angestellt bei unserem eigenen Verein. Wünscht ihr. Ja.
Schöner Wunsch.
Bis jetzt war es realistisch, aber.
Ja, aber ich habe zum Paul ja gesagt, wir wären Meister in der ersten Landesliga, wie ich begonnen habe vor 8 Jahren. Und er hat mir angeschaut, dass ungefähr so wie jetzt, wie ich das mit der Eishalle sage, also
Das heißt, was gibt es da für einen Zeitraum für die Champions Hockey League?
17 Jahre.
17 Jahre,
okay. Ja, wir haben immer gesagt, es fahren 8 LKWs und wir gewinnen vor 1200, 1300 Leuten einen Meistertitel. Ist ungefähr genau das Gleiche. Also, wer ist so gleich? Ja, so ist, ja,
richtig. Ja. Okay, das heißt, im Februar 2042 sitzen wir dann da und planen über den Champions Hockey League Titel.
Du sagst es, dann
wo hast du den Kopf? Du kannst ja nicht aus, weil du hast einen Vertrag auf Lebenszeit.
Das ist, ja.
Ja. Sehr gut. Gut, dann haben wir den perfekten Abschluss dieses Gesprächs gefunden. Ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für die ganze Mannschaft und die ganze Organisation an euch natürlich noch einmal gratulieren, Gratulationen ausrichten und für die kommende Saison alles Gute wünschen. Danke fürs Kommen, danke für das launige Gespräch und ja, alles Gute und einen erholsamen Sommer euch allen.
Dankeschön.
Danke dir.
Danke.
Danke Markus, schönen Abend.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierher einmal und auch danke an unseren Partner Livest. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf nachrichten.at/Eisbrecher. Alles zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/Blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.